HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Eigentlich sollten im Dannenröder Forst bei Homberg oben im Vogelsbergkreis hunderte von Bäumen gefällt werden. Doch Naturschützer haben den Wald dort besetzt. Zwischen Stadtallendorf und Gemünden soll die A49 zum Anschluss an die A5 weitergebaut werden, auf rund 100 Hektar Fläche. Das entspricht einer Fläche von rund 140 Fußballfeldern. Und dafür muss Wald gerodet werden. Die Arbeiten im sogenannten Gerichtswald bei Dannenroth, im Maulbacher Wald und im Herrenwald sollen jetzt Anfang Oktober starten. Denn das Wetter lässt dafür nur ein gewisses Zeitfenster zu. Doch Autobahngegner wollen das verhindern. HR-Info-Reporter Klaus Pardella hat die Aktivisten getroffen.
Hoch oben in den Baumwipfeln in rund 15 Metern Höhe haben rund ein Dutzend Aktivisten 3 Baumhäuser errichtet. 2 davon hängen so verdeckt in der Krone, dass sie vom Boden aus kaum zu erkennen sind. Doch oben auf der Plattform, ähnlich einer Holzpalette, haben es sich die Aktivisten unter Planen ganz gemütlich eingerichtet und dort auch bereits die vergangene Nacht verbracht. Hinauf und hinunter kommen sie mit dort gespannten Kletterseilen.
Wir sind hier, weil, wenn man sich hier mal umguckt, das ist ein mega wunderschöner Wald, der ist auch super alt, und genau hier, wo ich gerade stehe, soll eine Autobahn entlang führen, die A49. Eine super unnötige Autobahn, und überhaupt stellt sich mir die Frage, warum brauchen wir in heutigen Zeiten noch Autobahnen? Wir sollten längst mal auf andere Verkehrsmittel umgestiegen sein, und wir sind da oben in den Baumhäusern und besetzen die Bäume, dass diese Autobahn nicht gebaut werden kann.
Und deswegen wollen sie verhindern, dass hunderte von Bäumen gefällt werden, viele davon mächtige Buchen und Eichen bis zu 300 Jahre alt. Aus diesem Grund kämpfen schon seit Jahren neben einer örtlichen Bürgerinitiative, der Schutzgemeinschaft Kleental, auch der BUND, der Naturschutzbund und weitere Initiativen gegen den Weiterbau der Autobahn. Doch das, so wissen auch die Aktivisten, war bisher erfolglos.
Weil seit 40 Jahren es nicht geklappt hat, dass Bürgerinitiativen den Bau dieser Autobahn verhindern wollen, und deshalb wollten wir andere Methoden nutzen, um den Wald zu schützen und durch die Besetzung halt politischen Druck ausüben, damit die Rodung gestoppt wird.
Dass ihre Aktion illegal ist, nehmen die überwiegend jungen Leute in Kauf. Die Polizei war auch bereits mehrfach vor Ort, unter anderem mit einer berittenen Streife. Von einigen sind die Personalien festgestellt worden. Die Beamten haben auch Platzverweise erteilt. Doch das stört keinen der Aktivisten. Im Gegenteil, sie wissen um den Rückhalt aus der Bevölkerung vor Ort.
Ja, es kommen immer mal Menschen am Boden vorbei, um uns Essen und Sachen hochzuschicken. Und manchmal schreiben wir Bestelllisten, was wir brauchen.
Und so stellen sie sich darauf ein, dass sie nicht nur wenige Tage, sondern möglicherweise sogar Wochen den Wald besetzt halten.
So lange, wie es nötig ist, den Wald zu schützen. Und wenn er dieses Jahr nicht gerodet wird und nächstes Jahr gerodet werden soll, dann würden auch Menschen noch ein Jahr bleiben. Aber wir hofften ja darauf, dass die Rodung ausgesetzt wird und der Plan neu festgestellt wird.
Denn der BUND hat im Planfeststellungsbeschluss von vor 7 Jahren gravierende Mängel entdeckt. Deswegen hat der Verband auch beim zuständigen Verkehrsminister Al-Wazir einen Antrag auf Rücknahme gestellt. Aber das Ministerium hat den Antrag abgelehnt. Rechtlich scheinen also die Autobahngegner alles ausgeschöpft zu haben. Das heißt, die Aktivisten müssen sich auf eine Räumung des Waldes einstellen. Doch damit ist nach Polizeiangaben zumindest in den nächsten Tagen noch nicht zu rechnen.
Im Dannenröder Forst bei Homberg oben im Vogelsbergkreis sollen hunderte Bäume gefällt werden für den Ausbau der Autobahn. Aktivisten wollen das verhindern und haben den Wald besetzt. Die Informationen dazu hatte Klaus Pradella. Ob Roboter in Lagerhäusern oder neue Technik zur Datenauswertung. Mit einer neuen Strategie will die Deutsche Post ihre Position als Marktführer sichern. Dafür will die Post ihre Investitionen in die Digitalisierung deutlich erhöhen. Einzelheiten dazu hat hr-Info-Reporter Alexander Schmidt.
Die Deutsche Post will in den kommenden Jahren massiv in die Digitalisierung investieren. Insgesamt rund 2 Milliarden Euro, sagt Konzernchef Frank Appel und gibt dafür einige Beispiele.
Da können Sie Roboter einsetzen, um das Warehouse anders zu reinigen, oder Sie setzen Roboter ein, um die Lagerbestände zu messen, oder Sie setzen künstliche Intelligenz ein, um die Wegeleistung im Warehouse zu optimieren oder klare Prognosen abzugeben, wann das Paket denn bei Ihnen zu Hause aufschicht.
Die Digitalisierung bringt dem weltgrößten Logistikkonzern viele Vorteile. Auch für seine riesige Flotte an Lastwagen, Schiffen oder Flugzeugen. Dank intelligenter Computer und Software kann die Ware viel früher auf sie verteilt werden. So spart das Unternehmen enorme Kosten. Insgesamt sollen sich diese Investitionen schnell bemerkbar machen. Der Gewinn vor Steuern soll von 4,7 Milliarden in diesem Jahr bis auf 5,3 Milliarden Euro in 2022 steigen. Mit dazu beigetragen haben auch die Kunden in Deutschland, die seit kurzem ein höheres Briefporto bezahlen müssen. Auch Pakete sind teurer geworden und hier stimmt der Postchef die Kunden schon einmal auf weitere Erhöhungen ein.
Im Briefgeschäft ist ja festgelegt, dass die Preise jetzt konstant bleiben bis zum Jahr 2021. In anderen Bereichen haben wir ja gerade angekündigt, dass wir Preismaßnahmen machen. Ob wir das jährlich machen oder jedes zweite Jahr machen, das muss man sich von der Aufnahmefähigkeit des Marktes anschauen. Im Paketbereich betrifft das ja im Wesentlichen die Geschäftskunden.
Und die hatten mit der Post in der Vergangenheit gewisse Mengen an Paketen vereinbart. Am Ende des Jahres waren es aber häufig mehr und die Post hatte einige quasi umsonst geliefert. Das soll anders werden. Von diesem Boom des Onlinehandels will der Bonner Konzern weiter profitieren. Das Briefgeschäft wird nach Einschätzung von Frank Appel dagegen um 2-3% pro Jahr schrumpfen. Vor allem wegen der E-Mail. Commerzbank-Analyst Stefan Schöppner.
Das wird dazu führen, dass die Post vielleicht drüber nachdenkt, dann doch nicht mehr von Montag bis Samstag mit Briefen vorbeizukommen auf der einen Seite. Und auf der zweiten Seite wird es so sein, dass dieses inländische klassische Geschäft immer weniger Bedeutung hat, dass die Post mittel- bis langfristig eigentlich ein globaler Expressdienstleister mehr sein wird, der hier auch noch innerhalb von Deutschland Briefe und Pakete zustellt.
Wachsen soll die Deutsche Post nach den Vorstellungen ihres Chefs vor allem in Europa, Nordamerika und China.
Die Deutsche Post profitiert vom boomenden Paketmarkt und dem Geschäft mit Expresssendungen. Auch die Erhöhung des Briefportos wird helfen. In Frankfurt hat die Post ihre Unternehmensprognose vorgestellt und die Details dazu hatte Alexander Schmidt. Die Stadt Hanau wurde im Zweiten Weltkrieg zu großen Teilen zerstört, getroffen durch Fliegerbomben. Und die machen auch heute noch Ärger, denn immer wieder werden Blindgänger gefunden. In der vergangenen Woche zum Beispiel war eine 50-Kilo-Bombe entschärft worden auf dem ehemaligen Militärgelände Pionier im Stadtteil Wolfgang. Und jetzt schon wieder. Gerade einmal 30 Meter daneben. Viele Hanauer mussten für die Entschärfung jetzt zum wiederholten Male ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wie es ihnen damit geht? hr-Inforeporterin Saskia Klingelschmidt hat sich umgehört.
Die haben Schildchen an die Türen gehängt und das habe ich mir durchgelesen und ja, war mir klar, schon wieder Evakuierung. Besser so als so, ne?
Letzte Woche, da musste man um 9 Uhr morgens raus. Und da muss ich jetzt gucken, was ich da treibe. Ich warte jetzt auf den Anruf von einer Bekannten und da werden wir uns in der Stadt treffen. So.
Wir fahren heute zu Schwiegermutter, also zu die Oma. Oma hat Platz, aber keine Zeit.
Hat man nur hier diese Unterkunft, die bieten immer was im Bürgerhaus. Da war ich noch nie, aber ich habe gehört, da kriegen auch die Kinder welche Süßigkeiten und so kriegt man auch was zu essen. Also ist eigentlich nicht schlecht, finde ich.
Ja, ich fliege in den Urlaub. In die Türkei. Also es war nicht geplant, aber also wir wussten nicht, dass es passiert. Das ist eine Frauenausflug.
Die einen sind gelassen, die anderen flüchten ins Ausland und machen lieber Urlaub. Immer wieder müssen Anwohner in Hanau evakuiert werden wegen Bombenentschärfungen. Saskia Klingelschmidt hat mit den leidgeplagten Anwohnern gesprochen. Sie soll vor 4 Jahren heimlich in der Badewanne ihrer Wohnung einen kleinen Jungen zur Welt gebracht haben. Dabei hat das Kind laut Aussage der Mutter nicht geatmet. Sie dachte, es sei tot. Doch die Frau soll das Neugeborene dann noch mehrere Minuten lang in der Badewanne liegen gelassen haben. Und damit hat sie laut Staatsanwaltschaft den Tod des Jungen zumindest billigend in Kauf genommen. Deshalb muss sich jetzt eine 34 Jahre alte Frau vor dem Limburger Landgericht verantworten. hr-Inforeporterin Lisa Gessner war für uns beim Prozessauftakt dabei und sie haben wir gefragt, ob sich die Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert hat.
Nein, sie hat nichts gesagt, möchte aber beim nächsten Verhandlungstag in 3 Wochen aussagen. Dafür hat das Gericht das rechtsmedizinische Gutachten zur Leiche des Kindes gehört. Die Leiche des Babys wurde ja erst im vergangenen Jahr gefunden und zwar ja zufällig von Dritten beim Entrümpeln des Kellers. Da hatte die Mutter die Leiche in einem Müllsack verstaut und die Sachverständige hat erklärt, dass an dem kleinen Körper keine Anzeichen von Gewalt festgestellt werden konnten und dass es offenbar auch groß und schwer genug war bei der Geburt, aber dass eben auch nach so vielen Jahren einfach nicht mehr feststellbar war, ob das Baby denn überhaupt lebend zur Welt kam oder ob es bei der Geburt schon tot war.
Vor dem Limburger Landgericht hat der Prozess begonnen gegen eine Frau, die die Leiche ihres neugeborenen Babys in einer Mülltüte verpackt und im Keller verstaut haben soll. Die Frau muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Informationen waren das von Lisa Gessner. Und wir schauen nach Doha in Katar. Da läuft gerade die Leichtathletik-WM und das deutsche Team hat mittlerweile seine erste Medaille geholt. dank einer Hessin. Gesa Felicitas Krause aus Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis hat im 3000 Meter Hindernislauf Bronze geholt und hr-info-Sportreporter Mathis Hohm stellt sie uns vor.
Möglicherweise ist an allem eine Wäscheklammer schuld. Die Wäscheklammer von Papa Jürgen. Der verteilte die nämlich früher im heimischen Garten und Gesa und ihre Freunde mussten loslaufen und ihre Farben suchen.
Da sind die Jungs und Mädels dann halt gelaufen. Und da hat man auch schon gemerkt, Gesa war damals 6, 7, 8, 9 Jahre alt. Dieser Ehrgeiz und der Willen und die Enttäuschung, wenn das nicht geklappt hat, was sie gerne erreichen wollte.
Ehrgeizig und ambitioniert schon in jungen Jahren, in denen ihre Eltern sagen, komm, such dir einen Sport aus. Hauptsache nicht zu viel vor der Glotze hängen. Gesa entschied sich für Leichtathletik.
Hab eigentlich alle Disziplinen gemacht. Im Laufen war ich aber schon immer am talentiertesten. Und dann ist das natürlich so eine Hassliebe gewesen. Es war das Anstrengendste, aber das war die Disziplin, wo ich Läufe gewinnen konnte. Als Kind verliert man ja auch sehr, sehr ungern. Und von daher, ja, habe ich dann nach jedem Lauf gesagt, das mache ich nie wieder. Und 2 Wochen später war dann die Meinung, doch, ich könnte mich ja doch mal wieder quälen.
Aus der Hassliebe wird Liebe. Mit 16 geht's ab aufs Sportelite-Internat in Frankfurt. Ihr Trainer damals, der heutige Bundestrainer Wolfgang Heinig. Mit ihm geht's viele, viele Kilometer bergauf, bergab ins Höhentrainingslager. Und schon lange ist er mehr als nur ihr Trainer. Quasi ein väterlicher Freund, der für mehr da ist als nur das Sportliche. Was jetzt nach der Bronzemedaille auch gut sichtbar wurde, Heinig liefen auf der Tribüne nach dem Zieleinlauf die Tränen durchs Gesicht. Verständlich ist er doch schon so lange mit ihr unterwegs, als Förderer, aber manchmal auch als Bremser.
Das hat man auch schon als Schülerin und Jugendliche gesehen, dass sie natürlich gerade in Wettkämpfen und Training immer das Beste zeigen wollte, was manchmal auch etwas übertrieben. Aber sie war immer eine, die mit 100% bei der Sache war. Das erkennt man dann schon, dass da etwas Besonderes da ist.
Und das ist es definitiv. Das hat Gesa Krause jetzt schon mehrmals unter Beweis gestellt auf ihren 3000 Meter Hindernis. WM-Bronze in Peking 2015.
Das wird eine Medaille für Gesa Felicitas Krause. Mensch, kämpf Mädchen, du machst das klasse. Es wird die Bronzemedaille. Was für ein super Lauf.
Dazu zweimal EM-Gold 2016 und 2018 und nun wieder WM-Bronze.
Das letzte Hindernis gepackt. Gesa Krause, du bist Weltklasse. Sagen. Das ist unglaublich. Gesa, du hast es. Du hast die Bronzemedaille. Was für ein toller Lauf.
Ja, die letzte Runde ist meine. Mein Opa hat früher immer gesagt, es ist die Opa-Runde. Und ich habe die Beine in die Hand genommen und bin schnell gerannt. Und ja, es ist einfach nur mega cool und mir fehlen die Worte.
Wobei das nicht so ganz stimmt, denn direkt nach dem Zieleinlauf denkt diese verrückte, fleißige Gesa Krause doch tatsächlich schon wieder weiter.
Dafür freue ich mich auch schon auf die nächsten Trainingstage, wo es wirklich schwer ist, wo ich 4x4 Kilometer den Berg hochlaufen muss und es einfach nur scheiße ist, aber dann macht's Spaß. Ja.
Tja, so ist sie halt und so war sie halt auch schon früher, die Gesa Krause aus Ehringshausen. Ehrgeizig, auch schon beim Wäscheklammersuchen. Im Garten.
Gesa Felicitas Krause aus Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis hat bei der Leichtathletik-WM in Doha in Katar die erste Medaille für das deutsche Team geholt. Mathis Hohm hat sie uns vorgestellt. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider.